heute, bist du eigentlich gut angekommen? Und meine Antwort war, genau das möchte ich vermeiden. Ich möchte nicht in die Dynamik des Lebens zurückgehen, die wir hier im Westen haben. Ich würde das als eine starke Regression betrachten, ein Zurückgehen zu einem Zustand, der nicht wünschenswert ist und der vielleicht auch schädlich für die spirituelle Entwicklung ist. Der Begriff Regression drückt aus, wenn zum Beispiel ein erwachsener Mann die Ängste eines Kindes wieder entwickelt und aus der Selbstständigkeit in die Abhängigkeit verfällt, zum Beispiel. Eine Zurückentwicklung wäre das. Und wirklich, wenn man eine Pilgerreise unternimmt, dann möchte man im Grunde genommen eine spirituelle Vorwärtsentwicklung erleben. Etwas, was einen ein wenig näher bringt und die Kluft zwischen dem Hier und Jetzt und dem noch nicht Verwirklichten überbrückt. Und ich glaube, eine solche Pilgerreise, die bringt dann eben diese unglaublichen Früchte, dass man mehr Distanz zu den unheilsamen Wünschen entwickelt und eine unglaubliche Nähe zu Krishna verspürt, so als wäre er gerade um die Hausecke herum, also so nahe. Und das ist natürlich ein sehr wünschenswerter Zustand in der spirituellen Weiterentwicklung eines Menschen. Und insofern möchte er nicht wieder dort ankommen oder landen, wo er war, als er seine Reise angetreten hat. Ja, heute ist ein besonderer Festtag. Krishna hat hier die höchsten Worte gesprochen, die Paramvachas, die höchsten Worte für das spirituelle Erwecken des Menschen. Und ich möchte heute in meiner Vorlesung über dieses historische Ereignis und auch die spirituelle Dimension für unser Leben sprechen gerne. Großes Thema.
Entschuldigung, Maharaj, ich denke, da gibt es ein paar Leute, die nur Englisch sprechen.
Die nur Englisch, oh ja. Who of you understands only English? Please raise your hand. That won't be sufficient to understand a philosophical lecture. So I think Mangala gets ready. Normally, if you want to hear Mangala nowadays, you have to pay 1,000 euro per hour. This is for free, a translation. So yes, so those of you who speak English, please go to that translation corner. But nice to see all of you from India. Gut, Hare Krishna, Raul. Schön, dich zu sehen. Wollt ihr vielleicht noch ein ganz klein bisschen nach vorne rücken? Ich kann mir vorstellen, dass im Verlauf der Vorlesung noch Nachtzügler eintreffen werden. Kunya vihari Jaya Radha Jaya Radha Jaya Radha Jaya Radha
Bitte Schadens verteilen an die, die Karten spielen können. Jamunatira Mana Jadi
Ihr seid nicht verstimmt, wenn ich euch eine kleine Beobachtung mitteile. Ihr denkt noch immer und singt noch nicht. Das spürt man. Das Innere nicht in Verbindung mit dem, was hörbar ist. Also das glaube ich genauso, wie wenn jemand spricht und eigentlich nicht dabei ist, wenn er spricht, dann erreicht es den Zuhörer nicht. Und beim Kirtan ist es sehr, sehr wichtig, dass das Innere, das heißt unsere Persönlichkeit, unsere Identifizierung, wirklich bei dem Singen ist. Und dann hat das, da hat es eine solch starke Kraft, dass augenblicklich eine Verbindung hergestellt wird zwischen uns und Krishna. Und jeder kann es hören, selbst die Leute in der Straßenbahn, die vorbeifahren. Das ist eine spirituelle Klangschwingung. Also ich möchte euch vielleicht einfach bitten, ganz kurz euch bewusst zu werden, ihr sitzt in einem Tempel. Wir haben die unglaubliche Möglichkeit, mit Gleichgesonnenen, die auch den spirituellen Weg gehen, genau wie uns, wie wir es selber sind, zusammen zu sein und eine, ich will mal sagen, in dieser Erfahrung oder in dieser Gemeinschaft von Gleichgesonnenen eigentlich die Kraft zu verspüren, die von so einer Gemeinschaft ausgeht und uns trägt. Alles ist, was nötig jetzt ist, dass wir den Geist, der in so vielen Dingen beschäftigt ist, besonders der ein Opfer von diesem kleinen Dämon ist, der immer in der Tasche ist. Man nennt es ein mobiles Telefon. Es ist eine grausame Entstellung der Wirklichkeit. Es sind Zeitstehler. Sag ich jetzt mal so ein bisschen humorvoll. Wir sind so abgelenkt von diesen ständigen Kommunikationen mit der Welt, mit Leuten in dieser Welt, dass es manchmal wirklich ein bewusstes Abschalten bedarf. Ich meine jetzt nicht von dem Mobiltelefon, das ist auch gut, das abzuschalten, aber von diesem ganzen Modus des Lebens, dieser Lebensart, und dass man sich einschalten muss und einfach zum Beispiel auf den Altar schaut, wo eine Repräsentation oder wo Krishna gegenwärtig ist, in wirklich sehr einnehmender und die Sinne überwältigender Form. Man stellt sich kurz ein, heute ist der Tag, wo Krishna vor etlichen Tausenden von Jahren die Bhagavad Gita gesprochen hat. Und man singt dann für Krishna. Oder wenn man ein Gast ist, der zum ersten Mal hier im Tempel ist oder zum zweiten und noch nicht so eine Beziehung zu Krishna finden kann, dann eben zu Gott, wie man ihn versteht. Und man etabliert sozusagen durch das Singen ein Yoga, das heißt eine Verbindung, eine Anbindung, ein Zusammensein mit Gott. Es ist sehr schön. Und dann muss man wirklich abstellen und anstellen. Die Welt abstellen und eben den Kontakt zu Krishna anstellen. Und Syama Chandra, Syama Priya und ich werden es dann sofort hören und total zufrieden mit euch sein. Also bitte nochmal. Aber diesmal, ihr könnt anfangen, indem ihr einfach lauter singt und dann euch innerlich verbindet mit dem Klang im Raum.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Vasudevaya. Yatra Shastram Idam Punyam Yapate Prayata Puman.
Wer den Anweisungen der Bhagavad Gita richtig nachkommt, kann von allen Leiden und Sorgen des Lebens frei werden.
Gita Dhyayana Shilasya Pranayama Parasya Cha Naiva Shanti Hipapani Purva Janma Kritani Cha.
Wer die Bhagavad Gita aufrichtig und mit aller Ernsthaftigkeit liest, dem werden durch die Gnade des Herrn die Reaktion auf seine vergangenen Missetaten nichts mehr anhaben können.
Sava. Maline mochanam pungsam jalastanam dine dine.
Dine dine heißt Tag für Tag.
Jalasnanam heißt ein Bad mit Wasser, wie es wahrscheinlich regelmäßig macht, die meisten von euch. Sakritgitam ritam snanam samsara malanashanam.
Man kann den Körper reinhalten, indem man Tag für Tag ein Bad nimmt. Doch wer nur einmal ein Bad im heiligen Gangeswasser der Bhagavad Gita nimmt, wäscht mit einem Mal allen Schmutz des materiellen Lebens von sich.
Bharatam rita sarvasvam Vishnu vaktrat vinishritam Gita gangodakam pitva punajanmana vidyate.
Jemand, der das Wasser des Ganges trinkt, erreicht Erlösung. Was also erreicht erst jemand, der den Nektar der Bhagavad Gita trinkt? Die Bhagavad Gita ist der reine Nektar des Mahabharata und sie wurde von Sri Krishna selbst, dem ursprünglichen Vishnu, gesprochen. Und so geht es weiter. Das heißt, dass die Bhagavad Gita die Essenz von allem vedischen Wissen ist. Sie wird mit einer Kuh verglichen. Und Sri Krishna, der ja als Kuhhirtenjunge berühmt ist, melkt diese Kuh. Arjuna ist wie das Kalb und die großen Gelehrten und reinen Gottgeweihten wie ihr alle sind dazu ausersehen, die nektargleiche Milch der Bhagavad Gita zu trinken. So, die Bhagavad Gita wird sozusagen gemolken von Krishna, damit das Kalb Arjuna und damit wir alle, sagen wir einmal, trinken können den Nektar. Und der letzte Text ist ein Text, den ich einmal beim Gründungstag der Grünen, die Grünen sind, gibt es glaube ich noch, sind eine politische Partie, vorgelesen habe und der doch für allerlei Aufregung macht. Dieser Text ist auch ein Text, der, sagen wir mal, von allen Sanskrit-Schulen als erster Text eigentlich gelehrt wird und von den Studenten dann auswendig wiedergegeben werden muss.
Ekam Shastram Devakiputram Gitam Eko Devo Devakiputra Eva Ekam Antrastasyas Namamiyani Kamapyekam Tasya Devasya Seva.
Möge es nur eine Schrift, eine gemeinsame Schrift für die ganze Welt geben, die Bhagavad Gita. Möge es nur ein Gott für die ganze Welt geben, Shri Krishna. Und nur eine Hymne, einen Mantra, ein Gebet, das Chanten seines Namens. Hare Krishna, 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 Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Und möge es nur eine Tätigkeit geben, den Dienst zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Das ist also ein Vers, der die eine gewisse Ausschließlichkeit sagt. Und wir werden mit diesem Thema Ausschließlichkeit uns heute Abend noch befassen werden. Blendet die Bewegung für Krishna-Bewusstsein andere Religionen aus? Gibt es die gar nicht nach der Ansicht der Gottgeweihten? Oder beinhaltet sie oder diese? Oder wie geht es darum? Das wurde in dem politischen Forum sehr intensiv diskutiert, diese Frage. Und ich möchte sie heute wieder aufgreifen. Aber zunächst einmal diese Texte wurden gesprochen von dem bekannten Gelehrten Shankaracharya. Manche werden erstaunt sein, der ist doch sonst als wird in einem bestimmten Licht gesehen, aber hier zeigt er halt seine devotionale, auf Krishna bezogene Natur, wenn er über die Bhagavad Gita, die Worte Krishnas, spricht. Gut, ich möchte euch zunächst einmal einen historischen Zusammenhang geben, in dem diese Bhagavad Gita gesprochen wurde. Sie wurde auf einem Schlachtfeld gesprochen. Der Kampf stand kurz vor dem Ausbruch. Es war eine Schlacht, wo es um Dharma und Adharma ging, um das universale Gesetz der Gerechtigkeit und auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja um diejenigen, die das angegriffen hatten. Es ging also mal wieder um Gut oder Böse. Und Arjuna, der General derjenigen, die auf der Seite des Dharma stehen, ist also verwehrt, weil er nicht verstehen kann, was die richtige Handlung ist. Sollte er an diesem Kriegsgeschehen teilnehmen? Oder sollte er lieber den Weg der Gewaltlosigkeit gehen? Und alles in ihm drängte ihn dazu, nicht an dieser Schlacht teilzunehmen und nicht die Truppen zu leiten und in den Wald zu gehen und zu meditieren. Aber er war nicht glücklich bei diesem Entschluss, weil er spürt, dass es unter Umständen nicht der richtige Entschluss war. Kennt ihr das, wenn man so einen halbherzigen Entschluss trifft und einfach mit dem nicht leben kann und sich unwohl fühlt von Anfang bis Ende? So war es mit Arjuna. Und er war sehr verwehrt. Es war eine ernste Situation. Er erkannte seine Gefühle als eine Schwäche an, war aber völlig gelähmt durch diese Gefühle, was zu einem völligen Zusammenbruch führte. Er, der größte Kämpfer aller Zeiten, brach weinend und zitternd auf seinem Streitwagen zusammen, weil er nicht wusste, was er tun sollte. Und in diesem Punkt der großen Verzweiflung, dieser Lebenskrise, dieser Unfähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, die richtig war, wandte er sich an Krishna, der lächelnd, völlig unberührt von dem menschlichen Drama da war und die unsterbliche Lehre der Bhagavad Gita zu ihm sprach und Arjuna somit aus seiner Lebenskrise half. Diese Bhagavad Gita hat drei Ebenen. Eine irdische, eine kosmische und eine spirituelle. die Schlacht, ich wollte nicht sagen die Gita, sondern diese Auseinandersetzung. Auf einer Ebene war eine politische Auseinandersetzung, eine Gruppe von Menschen, die Kauravas, hatten die legitimen Thronnachfolger, die Pandavas, mit völlig illegitimen Mitteln vom Thron verbannt und haben eine völlig undamische Regierung etabliert, die nichts mit Gottesbewusstsein zu tun hatte. Krishna nun, der Freund der Pandavas war, sagte, es ist eine unvermeidliche Situation entstanden und ein Kampf, eine Schlacht kann das lösen. Die kosmische Dimension ist, und das ist ganz wichtig, wenn man diese Spannung verstehen muss, dass sich tatsächlich in diesen beiden Seiten, in den Pandavas auf der einen Seite und die Kauravas auf den anderen Seiten, kosmische Wesen trafen, die Devatas von den höheren Regionen des Universums waren inkarniert auf diesen Seiten. Es war also nicht nur eine politische Auseinandersetzung, es war eine Auseinandersetzung um das Gleichgewicht des Universums. Nämlich eine Auseinandersetzung, wo es um das universale Gesetz des Dharmas ging. Krishna war erschienen, um das Dharma zu instand zu setzen, um für die universale Gerechtigkeit zu sorgen, für den guten Ablauf aller Geschehnisse im Universum. Er war der Erhalter und er wollte dieses Dharma wieder herstellen. Und so hat er praktisch die dritte Dimension eröffnet, nämlich mit der Bhagavad Gita hat er die spirituellen Gesetzmäßigkeiten, die das Leben eines Menschen bestimmen sollte, etabliert. Die Gita ist also nichts anderes als eine philosophische spirituelle Reise, eine existenzielle Reise, die auf dem existenziellsten, in dem existenziellsten Rahmen stattfindet, den man sich vorstellen kann. Nämlich eine Auseinandersetzung mit dem Thema Dharma und Adharma vor dem Hintergrund einer Schlacht, wo es um Leben und Tod geht. Also es war, man kann sich ein größeres Spannungsfeld überhaupt nicht vorstellen. Es ist unvorstellbar. Und in dieses Spannungsfeld hat Krishna lächelnd das Juwel der spirituellen Wahrheit gesetzt, was alles gelöst hat. In der Bhagavad Gita, die Bhagavad Gita fängt an, ich habe gesagt, es ist eine spirituelle Reise, in dem Krishna eine Unterscheidung trifft zwischen dem, was ewig ist und dem, was vergänglich ist. Eine Unterscheidung, die Arjuna unglaublich erleichtert. Er sagt so ziemlich am Anfang, weißt du Arjuna, du und ich und all die versammelten Könige und Krieger, hallo, du bist eingeschlafen eben, kann ja vorkommen. Er sagt, du, ich und all diese Könige, die hier versammelt sind, waren immer da, wir sind jetzt alle da und wir werden auch in der Zukunft immer da sein. Hier wird gleich am Anfang klargestellt, wir sind alle spirituelle Seelen und es gibt einen unter uns vielen Seelen, den Ishvara, den höchsten Herrn, der alles bestimmt. Dann der Der nächste Punkt ist, Gott hat eine zeitweilige Welt geschaffen, in der alle Wesen ihren Wünschen gemäß versuchen, Freude zu finden. Und das können sie nur, indem sie einen Körper annehmen, mit dem sie in dieser Welt versuchen, Freude zu finden. Das ist ungefähr so, wenn jemand unter Wasser geht, dann muss er sich einen Taucheranzug anziehen, um in diesem Taucheranzug mit den Flaschen und dem Gummianzug in dieser lebensfeindlichen Atmosphäre überleben zu können. Und so brauchen wir hier in dieser Welt, um unseren Wünschen nachzugehen, einen Körper, mit dem wir versuchen, aus dieser Prakriti, der materiellen Energie, Freude zu destillieren, Freude zu gewinnen und das Leid zu vermischen. Aber das Problem ist, dass in dieser Prakriti, dieser materiellen Natur, Glück niemals unvermischt kommt. Glück hat immer den Samen des Unglücks in sich. Der Tag bringt immer die Nacht mit sich. Der Hunger, das satte Gefühl, was wieder umschlägt in den Hunger. Wir leben in einer dualen Welt, wo alles sich ständig verändert. Das ist die Prakriti. So, um nun hier diese Art von Genuss zu finden, nicht ewigen Genuss, nicht Glückseligkeit, Wissen und Erkenntnis, sondern einfach dieses Gemisch von Freude und Leid, tun wir Handlungen ausführen, Karma, welche Reaktion mit sich bringt. Für jede Handlung gibt es eine Reaktion und am Ende eines Lebenszyklus wird sozusagen eine Rechnung erstellt und gesagt, wie viel gute Handlung hast du getan, so kriegst du so viel gute Reaktion, bekommst du darauf, und wie viel schlechte Handlung hast du getan. Und diese Bilanz nehmen wir sozusagen mit in unser nächstes Leben, dass trotz all unserer Versuche das Maß an Glück und Leid karmisch bereits feststeht und nicht verändert werden kann. Diese Welt nun, in der wir uns befinden, wird von der ewigen Zeit regiert, die eine Repräsentantin Gottes ist. Und in diese Wandelwelt, die unter der Zeitenergie kommt, da, ich will dich auch überhaupt nicht stören, also ich ziehe das mal gerade hier. In diese Welt hinein kommt Krishna nun persönlich und will diese Seelen, die hier in solchen materiellen Identifikationen leben, zum spirituellen Erwachen bringen. Denn unsere spirituelle Identität, habe ich mir aufgeschrieben, ist unvergleichbar größer und erfüllter als all das, was wir in unseren sterblichen Rollen erlangen können. Also das war jetzt mal die Bhagavad Gita in einem Schnelldurchgang so verstanden, worum es darum geht. Es geht einfach darum, dass die Seelen, die in diese Welt gefallen sind, befreit werden sollen, um in die spirituelle Welt zurückzugehen, wo es um Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen geht. Das ist, die Bhagavad Gita ist ein Erlösungswerk, könnte man sagen, und deswegen ein unverzichtbarer Teil der Weltliteratur der Menschheit geworden. Es gibt ganz viele Übersetzungen, als Prabhupada seine Übersetzung geschrieben hat, gab es 834 Übersetzungen, jetzt gibt es bestimmt ein paar tausend mehr. Und wisst ihr, wenn man anfängt, sein Leben mit der Bhagavad Gita zu führen, das heißt, die Bhagavad Gita zu lesen und zu praktizieren, wird man, weil da so viel spirituelle Kraft drin ist, erstmal befreit werden von seinem Karma. Also man merkt plötzlich, dass man eintaucht in eine Welt von vielen Möglichkeiten, die bis dahin verschlossen waren. Und man wird einfach spirituell unglaublich inspiriert. Es ist fast, als wäre man angeschlossen. mit der Bhagavad Gita zu leben. Ich lebte da bereits schon, ja, ich werde jetzt langsam ein alter Mann, wenn ich nicht ausreichend Wasser trinke, jedenfalls. Und ich lebe da jetzt schon, ja, 48, ich glaube so 46 Jahre, man hört dann irgendwann mal auf zu zählen, mit der Bhagavad Gita, und habe in ihr also immer einen Lebensbegleiter gefunden, das ist nicht nur ein Buch, es ist wirklich eine Person, man kann in bestimmten Lebenssituationen Gita einfach so aufschlagen und findet dann plötzlich einen Ausblick aus der verfahrenen Situation, in der man gerade ist, und eine Klarheit und eine, ja, Simplizität. Also es ist wirklich einfach und verblüffend. Einfach, man kann da richtig mit leben. Man kann die Bhagavad Gita richtig zu seinem Lebensberater machen und dann durch alle Unwegsamkeiten des Lebens hindurchkommen. Wirklich ja, sehr glücklich werden. Ich möchte jetzt gerne einen kühnen Versuch unternehmen, denn es gibt ein paar ältere Bhagavad Gita Leser hier, die schon einige Male durch den Text durchgegangen sind, und eben auch ganz junge, und ich möchte die Frage stellen: Was ist so die Kernbotschaft der Bhagavad Gita? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das herauszufinden? Und die Möglichkeit ist da. Seht mal, alle vedischen Texte sind ja sehr komplex und haben sehr viel Philosophie drin. Aber es gibt in ihnen immer einen sogenannten Paribhasha-Sutra, das heißt einen Schlüsselvers, der das ganze Werk oder das Verständnis zu diesem Werk öffnet. Wie ein Schlüssel, den man in eine verschlossene Truhe steckt, umdreht und die einen dann den Inhalt der Truhe offenbart. Ein sogenannter Paribhasa-Sutra gibt uns eine Methode, durch den wir all die scheinbar nicht zusammenhängenden Themen eines Textes, sagen wir mal, zusammenbringen können und ihre Erklärung verstehen können, obwohl das nicht explizit irgendwo so steht. Vishwanath Chakravarti Thakur, ein großer Gelehrter, gibt einen sehr schönen Vergleich. Er sagt, ein solcher Schlüsselvers, der uns verhilft, das Verständnis der Heiligen Schrift zu bekommen, ist wie eine Lampe, die man in ein dunkles Haus stellt und die dann alle Räume erhält, sodass man deutlich sieht, was in ihnen enthalten ist. So, dieser Schlüsselvers der Bhagavad Gita kommt zweimal vor. Es gibt nur einen Vers, der zweimal vorkommt, und das ist eben dieser Vers, womit er ganz klar uns sagt, hier, das ist jetzt wichtig, wenn du das verstehst, dann wirst du ein Verständnis des gesamten Textes haben. Ich möchte mit euch diesen Schlüsselvers mal durchgehen, weil dann habt ihr wirklich, dann wird alles sehr, sehr einfach. Mamana Baba Mat Bhakto
Mamana Baba Mat Bhakto
Majajimam Namaskuru
Majajimam Namaskuru
Mangevaisyasi Satyam Te
Mangevaisyasi Satyam Te
Pratijane
Priyosime
Krishna sagt hier zu Arjuna und stellvertretend dann, also Arjuna stellvertritt uns alle: Denke immer an mich, werde mein Geweihter, verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Auf diese Weise wirst du mit Sicherheit zu mir kommen. Ich verspreche dir dies, weil du mein inniger Freund bist. So, er sagt also, Bhavamat Bhakto, werde mein Geweihter und denke dann an mich, meditiere ständig. Er sagt nicht, werde ein Yogi oder ein Kami oder ein Jnani, also folge dem Weg des Yogas oder folge dem Weg der intellektuellen Spekulation oder folge dem Weg des gewinnbringenden Tuns in dieser Welt. Er sagt, werde mein Devotee, mein Geweihter und denke an mich. Und Vishwanath Chakravarti Thakur sagt dazu, richte deinen Geist auf mich in meiner Form als Shyamasundara. Ich habe ein mondähnliches Antlitz, glitzernde Haarlocken und wunderschöne Augenbrauen mit Augen, die den Nektar der süßen Barmherzigkeit über alle regnen lässt, die über mich meditieren. Nicht? Und dann sagt er, werde mein Geweihter. Das heißt, benutze die Sinne, die du hast, wie die Ohren, die Zunge, in meinem Dienst, die Hände, die Beine. Mach zum Beispiel den Tempel sauber, schmücke ihn, wie Vrajarani, pflücke Blumen, bringe sie mir da, nach Girlanden, Ornamente, verehre mich auf dem Altar in Berlin, mach das regelmäßig, werde also mein Geweihter, der seine Sinne in meinen Dienst stellt. Und dann sagt er, verehre mich, also gebe mir Objekte wie Blumen, Räucherwerk, eine Lampe, etwas zu eine Speise und so weiter. Und dann sagt er schließlich, bringe mir deine achtungsvollen Ehrbietungen dar. Das heißt, verneige dich vor mir. Bow down, Mister. Ich verbeuge dich. Einmal sagte ein Student an einer Vorlesung, der sah, wie die Geweihten Krishnas am Ende der Vorlesung alle eine Ehrbietung machten. Und das verstimmte ihn unsichtlich. Er sagte dann zu Prabhupada, ich will mich nicht verneigen. Und sagte Prabhupada nachsichtig, ja, aber die Umstände des Lebens zwingen dich dazu, dich in eine untergeordnete Stellung zu begeben und dich zu verneigen. Dann bei der Arbeit dein Boss, beim Studium der Professor, zu Hause vielleicht die Frau. Du bist gezwungen, dich zu verneigen. Und man sagte, der Student, das stimmt schon, aber ich will mich nicht spirituell vor jemandem verneigen. Er sagte, Prabhupada, ja, das ist so, in der Welt, wir alle werden uns verbeugen müssen vor dem Tod, der über uns wegrollt und uns nimmt und an einen anderen Ort trägt, wie eine Welle, die uns überrennt und so. Und dann sagte Prabhupada, du musst einen Ort finden, wo die Verneigung Spaß macht. Und das ist Krishna. Also, er sprach von der Abhängigkeit des Lebewesens, von den äußeren Umständen, die immer da bleibt, warum sich denn nicht von Gott, in Gottes Hände begeben. Das sind also diese vier Übungen, die der Schlüssel zum Verständnis der Bhagavad Gita bildet. Das erste, wisst ihr es noch? Wie bitte? Ja, ja, was ist der erste Punkt? Werde mein Geweihter. Man soll kein Yogi werden, kein Jnani, sondern ein Devoti Krishna. Der zweite Punkt. Man sollte denken an Krishna. Wisst ihr, dass das Denken das ganze Dasein bestimmt? Ich weiß, manche von euch sind mit den Gedanken noch nicht da, sondern bei ihrem Problem. Da bist du eigentlich bei dem Problem. Ne? Das Denken, was ein Mensch hat, zum Beispiel ein freudiges Denken, der lebt dann ein freudiges Leben, oder ein schwermütiges Denken, der lebt ein schwermütiges Denken. Unser Denken bestimmt unser Dasein. Und das Denken, das ist die Kunst, ist eigentlich eine Meditationsschule, sollte richtig auf Krishna gerichtet werden. Und zwar am besten 24 Stunden am Tag. Die Art und Weise, wie wir das in unserer Bewegung machen, wir sind ja auch da, wir singen einfach Hare Krishna, Krishnas Namen, und denken so an Krishna, außer im Berliner Tempel, wo wir an alles andere denken, wenn wir singen. Also, es war mir wirklich aufgefallen, das habe ich noch nie so krass erlebt wie bei euch, aber ihr habt dann schnell eine Kehrtwendung gemacht und wart dann die besten Kirtan-Sänger. Also, aber ja, das ist die Idee. Wir wollen uns gedanklich mit Krishna verbinden, denn seht mal, im Augenblick des Todes, in diesem letzten Examen für den Menschen, da wird das, woran du denkst, oder dein Geisteszustand, dein nächstes Leben bestimmen. Das muss halt, wenn man mit Krishna ist und täglich das gelernt hat, wird man selbst in dieser Lebenskrise, also der Tod, in Krishna vertieft sein und dann zu ihm in die spirituelle Welt zurückgehen, ein ewiges spirituelles Leben führen. Also Denken war das nächste, dann das zweite, das dritte, was macht man? Verehrung auf dem Altar, oder man kann einen Hausaltar aufstellen und kann vielleicht jeden Tag ein Räucherstäbchen darbringen und seine Speise oder das, was man zubereitet, isst, vorher ihm weihen. Also verehre ihn, ne? mit den Sinnen. Wir haben gerade eine total interessante Situation. Der Gora-Bhavan ist umgezogen und jetzt machen die ganzen Neuropiner tragen und zimmern und benutzen ihre Sinne im Dienste von Krishna, der ein neues Zuhause kriegt. Das ist ein unglaublicher Geist, der da durch die Community durchgeht. Also diese Verehrung, oder hier wie in dem Berliner Tempel. Wisst ihr, dass auf dem Altar, ich glaube, wie oft eine Opferung stand?
Hier bei uns.
Ja. Einmal am Tag wird eine köstliche Speise dargebracht und es gibt dann eine Zeremonie. Jeden Tag wird hier eine Verehrung stattfinden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jeden Tag wird das ist also nicht eine Kirche, die leer steht und nur samstags oder sonntags aufgeschlossen wird, sondern jeden Tag ist da etwas wird. Und einige von euch setzen sich hier ein. Ein Ort der Verehrung, ein heiliger Ort wird geschaffen. Eine heilige Dimension soll erschlossen werden. Und schließlich sollte man seine Ehe. Oh, das habe ich es gesagt. Ich wollte es eigentlich fragen. Eine Ehrbietung darbringen. Eine Ehrbietung ist so etwas Schönes. Da geht das Herz über den Kopf. Man verneigt sich, die Stirn geht nach unten und das Herz geht anatomisch, also wenn man eins hat, über den Geist, und da, so wird Devotion ausgedrückt, Hingabe ausgedrückt. So, das sind die vier Dinge, auf die man sich oder durch die man sich an Krishna wendet. Und das Versprechen, was Krishna uns gibt, ist, wenn man das tut, wird man mit Sicherheit zu ihm kommen und mit ihm Gemeinschaft pflegen. Ich möchte euch jetzt sehr gerne ein paar Texte vorlesen, die ich hier rausgesammelt habe. Diese völlige Ausrichtung auf Krishna nennt man in Sanskrit Ananya Bhakti. Bhakti heißt Hingabe und Anya heißt anders und Ananya heißt niemand anderen. Also diese Hingabe geht auf niemand anderen aus, außer Krishna. Und das ist eben die Bhagavad Gita. Darum geht es in der Gita, ein völlig gottesbewusstes Werk. Da gibt es zum Beispiel im 8. Kapitel Text 14 einen Text, wo Krishna darüber spricht. Er sagt, für denjenigen, der sich ohne abzuweichen an mich erinnert, bin ich sehr leicht zu erreichen, O Sohn Pritas, da sich ständig im Bhakti betätigt. Also wer also diese Geistesschule macht und sich an Krishna erinnert und an Krishna denkt, der ist immer mit Krishna zusammen. Da gibt es ein unglaubliches Beispiel. Es gibt einen großen Heiligen, der heißt Prahlad Maharaj, und er wurde einmal von seinem Vater Hiranyakashipu gefragt, wo ist denn dein Gott? Kannst du mir dein Gott mal zeigen? Und Prahlad sagte, er ist überall, ich kann ihn überall sehen. Und dieser Atheist, ein atheistischer Kaiser war es eigentlich, sagte, das ist doch viel zu vage. Ist er in dieser Säule zum Beispiel? Und Prahlad schaute auf die Säule und sah Krishna daraus hervorlächeln. Aber Hiranyakashipu, dieser atheistische Kaiser, sah nur eine Säule. Für jemanden, der sich an Krishna erinnert, der sieht Krishna bald überall. Aber für jemanden, der Krishna vergisst, der sieht ihn nirgends, Damodar. Nirgends kann er ihn sehen. Er sieht nur die Welt. Säulen, Uhren, Mobiltelefone, Fahrräder, Probleme und so weiter. Aber wer in dieser Krishna-Meditation lebt, wird plötzlich wie Prahlad ihn überall sehen, selbst im Fahrrad. Oder in einer Säule oder in einem Mobiltelefon. Nicht? Den Geist mit Krishna in Berührung zu bringen, bringt eine völlig neue Dimension der Sichtweise mit sich. Man sieht plötzlich die materielle Energie nicht mehr als Materie, sondern sieht es als göttliche Energie und eins mit Gott. Es ist fast so, wenn du am Morgen das Fenster aufmachst und die Sonnenstrahlen fallen in dein Schlafzimmer, dann sagst du, die Sonne ist hier. Du siehst die Sonne durch ihre Strahlen. Und so ist es auch für einen gottesbewussten Menschen. Der sieht Krishna durch seine Energie und in seiner Energie und vergisst ihn nicht und lebt also auf einer unglaublich beschwingten spirituellen Ebene. Und das sagt Krishna hier. Für denjenigen, der sich ohne abzuweichen an mich erinnert, bin ich sehr leicht zu erreichen. Nun, für solche Menschen, die Ananya Bhakti praktizieren, das heißt, sich wirklich auf Krishna ausrichten, wie es die Unterweisung der Bhagavad Gita ist, da sorgt Krishna auf besondere Art und Weise. Es gibt ein Shloka, hier ein Vers, möchte ich euch auch vorlesen, wo das klar wird. Ananyas Chintayantumam
ये जना पायुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. Denjenigen, die mich mit ausschließlicher Hingabe verehren. Es geht wieder um diese ausschließliche Bhakti. Und die über meine transzendentale Gestalt meditieren. Ihnen gebe ich, was sie brauchen und erhalte ich, was sie haben. Das ist also, was jemand versteht, der den Yoga der Bhagavad Gita ausübt. Diese Verbindung mit Gott praktiziert. Der tritt plötzlich ein in eine Welt, die ihm gütig ist, wo Arrangierung von ihm getroffen wird. Er macht vielleicht nicht das Gesicht Gottes sehen, aber seine Hände sieht er, seine Arrangierungen, die alles zu ihm tragen, was er benötigt und das erhalte, was sie haben. Es gab mal einen großen Gelehrten der Bhagavad Gita, der sagte, das kann doch nicht sein, dass jemand, der in im Bhakti-Yoga lebt, dass der vor Krishna ausgehalten wird. Und dieser Gelehrte ging dann, wie es in seiner Zeit üblich war, auf einen Almosengang, aber konnte an diesem Tag nur Haushalte, also Häuser besuchen, wo die Leute selber nichts hatten oder schon alle Naturalien zubereitet hatten zur Speise. Und der ging also leer aus. Als er zurück nach Hause kam, sah er, dass seine Frau völlig frustriert über einem riesen Teller mit Essen saß und das verschlang. Der Gelehrte fragte, was machst du denn? Du wartest doch sonst. Und woher kommt denn das ganze Essen her? Und da sagte sie, ich rede nicht mehr mit dir. Du bist sowas von grausam, enttäuschend grausam bist du. Ja, was? Erzähl, warum? Sagte sie, weißt du, heute kam ein Junge zu mir, der trug zwei große Körbe mit, wie sagt man, Esswaren und lud sie hier schnell ab und wollte weggehen. Da sagte ich, warte doch, ich bin sehr gerührt, wir hatten nichts mehr im Haus und du bist gekommen. Mein Mann ist auf Almosengang. Warte doch, ich koche schnell und dann kommt mein Mann zurück und dann essen wir alle gemeinsam. Aber der Junge, der so wunderschöne Lotusaugen hatte, sagte, ich will überhaupt nichts mehr mit deinem Mann zu tun haben. Das ist so ein grausamer Schuft. Schau hier. Und dann drehte er sich um und die Frau sah, wie sein Rücken zerschunden war, als wären 1000 Spießruten auf ihn niedergekracht. Und fragte dann, was ist das? Wann blutest du denn? Bist du zerschunden am Rücken? Und da sagte der Junge, das hat mir dein Mann zugefügt, als er in der Bhagavad Gita diesen einen Vers durchstrich mit einem kratzenden Schreibinstrument, dass ich nämlich in dem Vers, wo ich sage, dass ich denen gebe, die über mich meditieren, denen gebe ich, was sie brauchen und erhalte ich, was sie haben. Auf Wiedersehen. Und so ging der Sohn, der Junge dann weg. Ah, sagte der Mann, das war Krishna. Der kam und bewies durch sein Tun, was er davor gesagt hatte, dass er sich um seine, um die Bhakti-Yogis persönlich kümmert. Das passiert, also wenn man Ananya Bhakti macht. Und das haben wir auch hier erfahren. Wir sind also etwas arm von der Natur. Wir machen da auch gar keinen
ist gar kein Problem, das einzugestehen, da uns Geld, wir brauchten Geld, also das ist für arme Leute, die brauchen Geld, aber man wird ja versorgt. Und wir hatten also überhaupt nicht die finanziellen Möglichkeiten, diesen Tempel einzurichten, aber wir haben gedacht, wir tun das jetzt für Krishnas Freude. Und plötzlich kam von überall, also nicht gerade das Geld angerollt, aber es kam also auf wundersame Weise zusammen. Und das habe ich in meinem Leben so oft erfahren, dass also, wenn man sich wirklich bemüht, indem man sich ausschließlich auf Krishna fixiert und sich von ihm abhängig macht, dann geschehen Wunder. Und dann, wenn man 1 Million Euro braucht, um ein neues Projekt zu starten, ist das plötzlich da. Wenn man 1 Euro braucht, ist der plötzlich da. Es wird versorgt. Also das ist, also ich will das jetzt nicht so machen wie die Christen, die sagen, ja, spiritueller Fortschritt geht einher mit materieller Fortschritt. Das sagte dieser Schweizer Theologe Calvin. Man kann sehen, wer ein guter Christ ist, daran, wie reich er ist, von Gott beschenkt worden. So kann man das nicht wie sagt man, das ist eine sehr materialistisch gefärbte Anschauung. Es geht mir nur um diesen einen Punkt da, wer sich im Yoga mit dem Ursprung aller Dinge, allen Seins verbindet, der wird versorgt. Das ist eine Erfahrung der Bhakti-Yogis. Also durch diese Art von Bhakti kann Krishna sehr schnell erreicht werden. Da gibt es einen Vers, ich will euch ein bisschen authentisch aus der Gita vorlesen. Bhaktya tvananyaya shaktya aham evam vidojuna yatum drashtum chatatvena pravishta pacha parantapa. Mein lieber Arjuna, sagt Krishna hier, nur durch diesen ungeteilten, hingebungsvollen Dienst kann ich verstanden werden, wie ich bin, so wie ich vor dir stehe. Also man kann direkt Krishna wahrnehmen durch dieses Bhakti-Yoga. Man kann ihn sehen und auf diese Weise kann ich direkt wahrgenommen werden. Nur so kannst du in das Geheimnis, mich zu verstehen, eindringen. Jetzt möchte ich noch zum Schluss von dieser rein Textarbeit, die wir gemacht haben, einen interessanten Text vorlesen, der bestimmt euch dazu bringt, ein bisschen nachzudenken über Bhakti. Da in diesem Text heißt es nämlich, wer sich in dieser Bhakti beschäftigt, also dieser Kernbotschaft der Gita, der braucht noch nicht perfekt zu sein, also der kann noch Fehler machen. Aber trotzdem, sagt Krishna, muss man ihn als Heiligen betrachten, weil er einfach dadurch, dass er das auf dem richtigen Weg ist, bald eine Dharmatma wird, eine Dharma-Seele, eine Seele, die rechtschaffen ist. Darf ich euch den Text vorlesen?
Ja,
ja, gut. Selbst wenn jemand noch die abtrünnigsten Handlungen begeht, muss er, wenn er sich in dieser Bhakti betätigt, als Heiliger angesehen werden, da er mit Entschlossenheit das richtige Ziel anstrebt. Also, hier seht ihr einmal Krishnas Betrachtungsweise. Er hat in seinem Herzen keinen Platz für die Fehler seiner Geweihten, sondern zieht es vor, das in Betracht zu ziehen, was sie anstreben, nämlich ihn. Wir in dieser, in der materiellen Welt, da hat man meistens nur ein Auge für die Fehler des anderen. Das fällt einem sofort auf. Aber Krishna schaut mit anderen Augen auf die Bhakti-Yogis. Er sieht, die sind auf dem richtigen Wege und werden dadurch, dass sie in ihrem Geist sich mit mir verbinden, also mit einer reinen Quelle, mit Gott verbinden, schon bald zu einem Dharmatma. Dharmatma heißt eine Dharma-Seele, also jemand, der rechtschaffen ist, zu Deutsch gesagt. Sehr bald. Mein spiritueller Meister hat einmal etwas dazu gesagt. Wir leben ja, also einige von uns leben als Mönche in einem Ashram zusammen. Und da kommen natürlich die unglaublichsten Persönlichkeiten zusammen auf kleinen Raum. Und da gibt es dann auch mal gewisse Spannungen in der Atmosphäre. Und dann hat sich einmal ein Mönch über einen anderen beklagt. Der isst immer zu viel und dann kann er nur noch schlafen und grobe Worte sprechen, weil er so, also die ganze Kraft geht in die Verdauung über. Und Prabhupada sagte, sieh doch nicht immer das Schlechte. Wenn Gott bei dir das Schlechte sehen würde, hättest du auch gar keine Chance. Und dann sagte er, schau doch mal mit göttlichen Augen. Der ist auf dem rechten Weg und ist also wie jemand, der vielleicht ein bisschen ja, verschmutzt war über den Tag, der aber jetzt unter der Dusche steht. Und wenn man einem Duschenden sagt, also guck doch mal, hier beim Ellbogen ist noch so ein schwarzer Fleck, der wird dann sagen, ja, also das kommt ja jetzt gleich runter. Ich bin ja hier wegen diesen, ich bin ja wegen der Reinigung da. Oder unter der Achselhöse riecht es noch nach Schlamm, nicht? Und so, ich muss mal, ja, das geht ja bald weg. So, also wenn man in dem Prozess des Bhakti Yoga ist, ist Krishna sich so sicher, dass die Kraft des Bhakti Yoga einen Menschen rechtschaffen macht, dass es an dem eigentlich nichts mehr zu kritisieren gibt. Ne? Weil der ist bald auf dem richtigen. So, das ist die Kernaussage der Bhagavad Gita, die in diesem Text gesagt wird. Man soll also ein ausschließlicher Devotee werden. Nun möchte ich hier zu einen kleinen Zweifel äußern, der bestimmt auch bei einigen von euch da ist, die genau zugehört haben. Ach, schon wieder. Also wir haben in der Geschichte der Menschheit so oft gesehen, dass Menschen, die sich ausschließlich, fast exklusiv auf einen spirituellen Weg machen, dass die so viel Gewalt ausüben. Nicht? Weil sie andere beurteilen, die das nicht so machen. Und seht doch, die Bhagavad Gita scheint uns auch so etwas zu sein. Da geht es um eine Schlacht. Diese Ausschließlichkeit, denk integrativ, Mann. Nicht jetzt ein Gott und ein Dienst und ein Mantra. Da hebt man sich ab von anderem. Die Frage ist, so viel Gewalt ist in unserer Gesellschaft ausgeübt worden im Namen von Gott und dieser ausschließlichen Hingabe zu Gott, dass sich einem die Haare sträuben. Und die Frage jetzt an die Gita ist, ist das ein theologischer Raum, dass man anderen schaden kann im Namen von Krishna? Und die Antwort ist glücklicherweise nicht. Krishna beschreibt in der Bhagavad Gita, dass das essentielle Symptom von Fortschritt auf diesem Pfad ist, dass man sich wirklich Gedanken macht um das Wohlergehen von anderen. Zweimal sagt Krishna in der Gita Sarva Bhuta Hite Rata. Was heißt? Das heißt, ein spiritueller Mensch handelt immer zum Wohlergehen anderer. Und wer das tut, zum Wohlergehen anderer handelt, der erreicht ihn sicher. Da sagt Krishna zu seinen Devotis, dass sie Sarva Bhutanam
Tra Karuna Evacha sein sollen. Das heißt, dass sie gütig sein sollen zu allen Lebewesen. Allen. Also es ist nicht nur ein humanistischer Approach, wo man gütig zu den Menschen ist. Nein, es geht hier um alle Lebewesen. Auch Tiere. Man sollte letztendlich nicht einmal einer Ameise etwas zuleide tun. Das ist das Symptom von einem auf Krishna ausgerichteten. Und der Grund ist einfach, dass Krishna in der Bhagavad Gita mehrere Male von sich spricht als der Vater, aber auch die Mutter aller Lebewesen. Und genauso wie sich als ein Elternpaar sehr um die Kinder kümmert, ohne Unterscheidung zu machen zwischen einem talentierten Sohn oder einem weniger talentierten Sohn, so liegt Krishna das Wohlergehen der gesamten Lebenswelt, also nicht nur der Menschheit, sondern aller Wesen sehr am Herzen. Nur Hingsa, das heißt Gewalt, wird nur angewandt von Menschen, die sich nach Krishnas Worten in der Dunkelheit der Illusion befinden. Also Ahimsa, der Begriff Gewaltlosigkeit, wird mehrere Male in der Bhagavad Gita verwandt. Und dann macht man Fragen, ja, aber warum findet das Ganze auf dem Schlachtfeld statt? Da geht es um Gewalt, oder? Ich möchte euch sagen, dass es in diesem Kampf nicht um politische Gewinne geht, sondern um die Wiedereinsetzung eines universalen Gesetzes, was aus der Balance geworfen war, nämlich dem Gesetz der Gerechtigkeit. Ich möchte euch einfach mal ein Beispiel geben, um die damalige Zeit ein bisschen klarzustellen. Stellt euch vor, ihr wacht eines Morgens auf. Es gibt schockierende Nachrichten. Das Land, in dem ihr seid, ist überworfen worden von Besetzern, die die legitime Regierung aus vertrieben haben in den Wald. Also wirklich vertrieben haben und die jetzt ein Militärgesetz eingeführt haben und despotisch ohne nach dem Militärgesetz, heißt, da geht es nicht um die Rechte des Einzelnen, sondern was das Militär bestimmt, das wird als neues Gesetz etabliert. Was ihr da tun ihr würdet wahrscheinlich darum beten, dass irgendwie die alte Regierung, die legitime Regierung, Kraft findet und sich dann mit auf irgendeine Weise zur Wehr setzt und diese Besetzer da vertreibt. Ihr werdet wahrscheinlich nicht selber eine Waffe in die Hand nehmen, wenn ihr nicht ausgebildet seid darin, aber ihr würdet den großen Wunsch haben, dass etwas geschieht. Und so war es, als dieses universale kosmische Gesetz gestört war, da ist dann auf die Gebete der Heiligen hin Krishna erschienen und hat es wieder in die Balance gerückt. Also der Begriff Ahimsa oder Gewaltlosigkeit bezieht sich darauf, dass keine heimtückische Gewalt gebraucht wird, aber dass in außergewöhnlichen Fällen ein Stachel mit einem anderen Stachel aus dem Fleisch entfernt wird. Oder dass, mein bespötelter Meister hat immer das Beispiel gegeben, wenn ein Chirurg einen bösartigen Tumor entfernt und sein Skalpell nimmt und den Bauch aufritzt, dann macht er das nicht mit einer heimtückischen, gewalttätigen Absicht, sondern mit einer heilenden Absicht. Gut, es geht, so wie ich das verstehen kann, wirklich nur darum, einen existenziellen Rahmen aufzustellen, einen historischen Rahmen in dieser Kurukshetra also so dass die Bhagavad Gita in eine existenzielle Lebenskrise hineingesprochen wurde und Lösung gab. Wirkliche Spiritualität bedeutet Daya Bhuteshu, das heißt Mitgefühl allen Lebewesen darzubringen. Das ist also auch eine Antwort der Bhagavad Gita auf Gewalt. Man sollte eigentlich im normalen Leben Mitgefühl entwickeln. Gut, also Bhagavad Gita, ein spiritueller Klassiker, der es in sich hat, der relevant ist für die moderne Zeit, immer mehr eigentlich, der spirituelle Lösung für materielle Probleme anbietet und uns allen einen Weg zum spirituellen Erwachen aus unseren falschen Träumen anbietet. Und heute ist der Tag, wo diese Bhagavad Gita gesprochen wurde. Ein sehr glücksverheißender Tag, und wir haben uns vorgenommen, heute ist Madhusudan hier, heute mit euch zusammen das 15. Kapitel der Bhagavad Gita zu chanten. Wer das 15. Kapitel der Bhagavad Gita chantet, wird mit großer Sicherheit die Kraft der Bhakti erfahren. Und was wir gemacht haben, wir haben ein paar Bhagavad Gitas hier fertig. Das sind hier meine persönlichen, also ich habe alle zusammengekratzt, die ich finden konnte. Könnt ihr die bitte... Achso, wer braucht eine? Sind das unsere oder sind die vom Tempel?
Vom Tempel, also unsere separat.
Oh ja. Wer also eine Gita braucht, lasst euch eine geben. Wir werden nämlich das Sanskrit singen. Wir lesen das 15. Kapitel. I think there are Bhagavad Gitas, isn't it? Up there? Ach so, in Ethiopian language. Könnt ihr bitte Folgendes machen, wenn wir sie gelesen haben? Oh. Meinst du denn, du bist dir sicher, dass du die wiedererkennst? Unglück? Ja? Ist es mir gelungen, euch den Kerninhalt der Bhagavad Gita zu vermitteln? Ja? Also bei mir ist im 15. Kapitel auf Seite 663 abgebildet. Ihr habt das auf dem mobilen Telefon. Braucht noch jemand? Ihr könnt auch über die Schulter des Nachbarns schauen, nicht? Also das. Also, jetzt bitte aufschlagen, 15. Kapitel. Mm-hmm.
Ich würde vorschlagen, dass wir das durchchanten. Wir haben eine kleine Diskussion. Sollen wir es in Deutsch oder Sanskrit machen? Und daraufhin sagte einer Sanskrit, Deutsch, weil man das verstehen kann. Aber weil das solch gedrängte Philosophie ist, kann ich euch garantieren, dass jetzt, wo man so viel schon gehört hat, bleibt wahrscheinlich nichts hängen, außer denen, die wirklich laserhafte Intelligenz haben. Und ich habe mich entschieden, in Sanskrit das zu chanten, aus dem einfachen Grund, dass diese Klangschwingung, diese heilige Klangschwingung so viel Kraft hat, dass die was im Herzen bewirkt. Es ist ein großer Fehler zu denken, spirituelles Leben findet über den Kopf statt, über das intellektuelle Verstehen. Nee, es ist gut, ein bisschen, deswegen geben wir Vorlesungen, ein bisschen zu verstehen, worum es geht, aber dann kann man eigentlich nur durch die spirituelle Praxis den eigenen Horizont also erweitern. Seid ihr soweit? Ja? Jeder ist soweit? Gut. Everyone ready? Please, everyone chant in my tonality.
Shiva Bhagavan Uvacha Udvam Bhulam Madashakam Ashvatam Prahu Avyayam Ithyam Siyasya Panani Yastam Vidasaviravis Adashodvam Prashritastasya Shaka Guna Praveda Vishaya Pravala Adashya Mulyam Nanushantatani Kamanubandini Nanushya Loke Narubamasye Antato Palapyate Nanto Najadir Natasam Pratishta Ashvatamenam Suvirudamulam Asanga Shastrenam Tridena Chitva Tata Maranta Kalima Gitabhyam Yasmin Gatana Nivatanti Bhuyam Tameva Charyam Purusham Papade Yata Praviti Pashita Purani Nirmana Moha Jita Sangha Dosha Adhyatma Nitya Vinivetta Kama Dvandve Vimukta Sukha Dukha Sangha Gacchanta Mura Paramahya Yanta Na tatvasayate suyo na shashanko na pavaka yadgatvana nivadante tadama paramam mama mama evam so jiva loke jiva buddha sanatana Mana shastam indriyani prakriti sanikashati Shariram yat avabnoti yashabhyutkramatishvaraha Grihit vaitani samyati vayugandani vashayat Shodam chakshush pashanam cha rasanam granam evacha Adishtaya manaschayam vishayam upasevate Ukramantam stitam vapi punjanam vagunambitam Vimudanam upashyanti pashyanti jnana shakshusha Yatanto yoginaschayam pashyanti admam yavastitam Yatantya prakritatmano nainam pasyanta cetasa Yat aditya gatam tejo jagatvasayate kiram Yat chandramasi jat shavno tat tejo vidimamakam Gama Vishya Chabhutani Dalayam Yamojasa Pushnami Choshadi Sarva Somo Budva Vasasmakam Aham Vaishvanago Budva Praninam Deyamashita Pranapana Samayukta Pachamyanam Chaturvidam Sarasya cham vidisam nivishto Matasmitirgyanam apohanam cha Veda ishta sarve ameva vidyo Vedanta kritira videva cham Dvaimo purusho loke charasakshara eva cha Charasavani bhutani kutastokshara kuchyate Uttama purushastvandya paramatmetyadatritam Yolokatrayam divisham vibhadyavyaya ishvaraha Yasma charam atitoham aksharat apichottamaha Atosmi loke vedesha pratita purushottamam Yomam evam asamudo janati purushottamam Sasarva vipajatimam sarvabhavena bharata Iti guyatamam shastram idam uktam mayanaga Eta buddha buddhiman syat krita krita syabharata Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate
Ja, das war jetzt das 15. Kapitel der Bhagavad Gita. Ich habe einmal diesen Tag in Delhi verbracht, den Gita Jayanti Tag, und ich kann mich deutlich daran erinnern, es kamen unglaublich viele Leute an diesem Tag in den Tempel. Wir haben auch das 15. Kapitel der Bhagavad Gita gechantet und danach haben wir das gemacht, was ich euch eigentlich auch bitten möchte. Ich möchte euch bitten, wirklich regelmäßig die Bhagavad Gita aufzusuchen und sich in euch, in sie hinein zu lesen und viel vielleicht auch ihre Kraft schätzen zu lernen, ihre wegweisende Kraft. Ich habe immer wieder gehört, dass man auch in schwierigen Lebenssituationen Trost und Zuflucht bei der Bhagavad Gita finden kann. Wenn man zum Beispiel vor einer Situation steht, die einen mit großer Ungewissheit erfüllt, dann sollte man das zweite Kapitel der Bhagavad Gita lesen. Also es ist fast wie ein therapeutisches Hören. Und in diesem zweiten Kapitel wird einem so sehr klar, dass man letztendlich ewig ist und dass diese Probleme, die gerade beherrschen, nur von zeitweiliger Natur ist. So flüchtig und vergänglich wie die Wolke des Räucherstäbchens in der Luft. Selbst wenn einem bestimmte Aromas nicht gefallen vom Räucherstäbchen, das wird sich bald auflösen. Ja. So ist es auch mit der, wenn man die Bhagavad Gita so liest, gerade dann gewinnt man so eine neue bestimmten Perspektive und kann dann irgendwann sagen, ich sage es mal auf ganz einfach Berliner Deutsch, halb so schlimm, nicht? Also halb so wild. Man kommt einfach auf eine Ebene, wo man mit spirituellem Wissen die Sache betrachtet. Wir haben zu diesem Punkt so, ich weiß nicht, ob wir das hier immer noch in den alten Ausgaben hatten, aber oder in den neuen Ausgaben haben, ja, nee, ist nicht hier. Da war von Mahatma Gandhi immer eine Stelle auf dem Umschlag. Hier vielleicht, ja? Wer über die Gita meditiert, wird jeden Tag neue Freude aus ihr ziehen und neue Bedeutung entdecken. Ja, das haben viele von uns erfahren. Das ist irgendwie eine großartige Lektüre. Arthur Schopenhauer sagte, wusste ich gar nicht, es ist die belehrendste und erhabenste Lektüre, die auf der Welt möglich ist. Arthur Schopenhauer. Also als ich in Indien war, habe ich Stachelschweine gesehen und mich erinnert an einen Ausspruch von Arthur Schopenhauer zu menschlichen Beziehungen. Er sagt, wir Menschen sind wie Stachelschweine. Wenn es uns zu kalt wird, dann kommen wir zusammen. Aber wenn wir in allergrößter Nähe sind, dann stechen wir uns und gehen wieder auseinander. Der hatte so interessante Äußerungen. Aber er hat anscheinend in der Bhagavad Gita sehr viel Kraft gefunden. Ja, bitte setzt euch mit Sadashiva und den anderen Devotees in Kontakt hier vom Berliner Tempel. Und vielleicht wollt ihr euch eine Bhagavad Gita anschaffen oder eine solche Bhagavad Gita kaufen und sie dann zu jemandem als Geschenk geben an zu Gita Jayanti. Wer von euch hat noch keine Bhagavad Gita? Jeder.
Einer.
Möchtest du eine haben?
Nee, danke.
Bitte. Ja. Toll. Ja, gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle alles Liebe und Gute für euch. Habt ihr zu dem, was ihr gehört habt, haben wir noch Zeit für eine? Wir sind an unser Zeitlimit gekommen. Gut, dann hören wir hier auf. Alles Gute und Hare Krishna.
Hare Krishna.